Ich habe die Reichspogromnacht überhaupt nicht erlebt. Und zwar folgendermaßen. Meine Mutter war Ärztin und mit der vierten Verfügung zum Reichsbürgergesetz wurde ihr die Praxis, also allen jüdischen Ärzten die Praxis entzogen. Und das ging damals noch. Wir haben sie zu Bekannten in den Schwarzwald geschickt, damit sie sich ein bisschen erholen konnte. Sie hat zwar nach Hause hin sehr tapfer getan, aber meine Mutter war mit Leib und Seele Ärztin und sie ist eigentlich daran zerbrochen, dass sie nicht mehr arbeiten durfte. Und damals hat man, jetzt in Gänsefüßle, ja nur die jüdischen Männer ab 16 Jahren verhaftet und das gab es in unserer Familie nicht. Ich hätte zwar einen Bruder gehabt, der in dem Alter gewesen wäre, aber der ist als Baby gestorben. Und ich weiß auch nicht, wie meine Mutter, die in einer sogenannten privilegierten Mischehe gelebt hatte. Das heißt, mein Vater war sehr früh gestorben, aber es waren Kinder, also ich, was nicht jüdisch erzogen war. Wie sie dann behandelt worden wäre, wenn mein Bruder noch gelebt hätte, der mit genau den gleichen Vorfahren wie ich ein sogenannter Geltungsjude gewesen wäre, weil meine Eltern denen das vollkommen egal war, meinem frommen Großvater zuliebe ihn in die jüdische Religionsgemeinschaft haben aufnehmen lassen. Während ich als Mischling ersten Grades gegolten habe.
Nach Nazi-Definition.
Ja. Und wie gesagt, ich habe also da überhaupt nichts mitgekriegt. Und am anderen Morgen, das muss also am 10. gewesen sein, da standen plötzlich Verwandte von uns aus Ettenheim, meine Mutter stammte von Ettenheim, vor der Haustür. Drei Cousinen mit zwei kleinen Kindern. Und da habe ich erst erfahren, was los war. Ich bin dann nach Ettenheim, ein Bekannter hat mich mit dem Auto hingefahren und bin in diese total zerstörte Wohnung meiner Verwandten gegangen. Ich habe also wirklich gesehen, wie die Federn in der Gegend umhergeflogen sind, weil die Betten aufgeschlitzt waren. Und dann gab es noch so eine Art, es war kein Lehnstuhl, es war ein Stuhl, der eine gepolsterte Fläche hatte, wieder da draußen. Und es war alles aufgestellt und es war alles zerstört. Also ich habe das, was in diesem Ettenheimer Bericht vom Also es ist ein Bericht über die Verfolgungen an dem Tag steht. Das habe ich also selber mit eigenen Augen gesehen. Und plötzlich stand die geheime Staatspolizei da. Sicher auch von jemandem benachrichtigt, der später von allem nichts gewusst hat. Und ich habe fotografiert. Mhm. Und die haben natürlich sofort den Foto und den Film beschlagnahmt. Was ich aber nicht gesehen hätte, ich bin immer ein bisschen langsamer, so, aber dadurch, dass ich ihn sehr gut sehe und so, dass der Bekannte, der mich nach Ettenheim gefahren hatte, das viel früher bemerkt hatte. Und er hatte in Windeseile den Film rausgedreht und den unbelichteten Film eingelegt. Also nachweisen konnten sie mir in dem Fall nichts. Aber sie haben mich natürlich auf den nächsten Tag auf die geheime Staatspolizei bestellt. Und ich muss sagen, wenn man dann Zeit hat, darüber nachzudenken, so von einem Vormittag zum anderen, da kriegt man gewaltig Angst. Ich habe wirklich Angst vor der geheimen Staatspolizei gehabt, das gebe ich zu.
Dorothea, wie alt warst du zu der Zeit?
Ich war 18. Ich bin 1920 geboren. Und ich bin dann also auch auf der Gestapo. Das war meine erste direkte Begegnung. Es kamen dann hinterher noch ein paar andere mit der geheimen Staatspolizei. Und ich bin jetzt schon so öfters gefragt worden, wie das eigentlich dort abgelaufen ist. Ich kann nicht viel darüber sagen. Also mich hat wahrscheinlich die Angst irgendwie dort aufgefressen und ich war nur froh, wieder rauszukommen. Mhm. Konnte man, wie gesagt, nichts nachweisen. Den Film selber haben wir sogar in die Schweiz schicken können, und zwar durch einen Bähnler, der immer in den Badischen Bahnhof gefahren ist und von dort aus halt auch die Möglichkeit hat, mal in die Schweiz reinzukommen und so, aber der Film war nicht richtig belichtet. Heute wäre wahrscheinlich kein Problem mehr, auch bei schlechten Witterungsverhältnissen und so weiter, eine Aufnahme zu machen, die dann doch was wird. Aber damals war es halt mit der Beleuchtung nichts gewesen. Schade, es wäre wichtig gewesen. Es wäre ein wichtiges Dokument gewesen. Der Cousin meiner Mutter und sein alter, über 70-jähriger Vater, die sind nach Dachau deportiert worden. Der alte Onkel meiner Mutter ist verhältnismäßig früh zurückgekommen, aber der Cousin meiner Mutter, ein junger, kräftiger Mann, als einer der letzten von Dachau. Und er kam dann mit zwei Leidensgenossen zuerst zu uns nach Ofenburg. Wir haben dann versucht, die ein bisschen hochzupäppeln, die waren total ausgehungert. Und zwar ja Winter, sie waren mit. Wir mussten viel Strafe stehen müssen und so. Und waren übersät mit Frostbeulen. Und von uns aus sind die anderen dann nach Hause gefahren. Es war jemand von Schmieheim dabei, aber ich kann mich an die nicht mehr so erinnern. Und der Cousin meiner Mutter, obwohl er sie eigentlich nicht durfte, hat uns dann erzählt, in der Baracke, in der er untergebracht war, hatte sich die Wachmannschaft was ganz besonders Freundliches ausgedacht. Und so haben sie diesen ausgehungerten Menschen eine Suppe hingestellt mit Schweinsfüßchen und Schweinspfötchen. Nun essen Juden ja kein Schweinefleisch. Aber mein Verwandter hat sich gesagt, ich habe Frau und zwei Kinder und ich muss gucken, dass ich bei Kräften bleibe. Und von dem Zeitpunkt an hat er Schweinefleisch gegessen. Ich habe das selber Jahre später, wie ich ihn mal in Uruguay besucht habe, mitgekriegt. Ich habe dort auch Schweinefleisch gegessen. Ich habe mir dann aber sagen lassen, ich habe ja nicht viel Ahnung von jüdischer Religion, aber ich habe mir sagen lassen, dass in solchen Notsituationen die Speisegesetze aufgehoben sind. Meine Mutter, die kam dann vom Schwarzwald zurück. Ich habe sie telefonisch benachrichtigen können. Und sie hat in einem Brief an meine arische Großmutter geschrieben, sie hat ihr Elternhaus in schmählicher Verwüstung gesehen. Ja, das war so das, was direkt im 9. November zusammenhängt.